that is not dead, which can eternal lie, and with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at ArkhamInsiders.com.
Und der Kirchhof von St. Michael, in dessen äußerer Ecke grässliche Schatten zwischen den dichten Weiden lauern und einen ghoulischen Dors Macabre auf den alten Schieferplatten hüpfen, sobald der Mond untergeht. So H.P. Lovecraft in einem Brief an Frank Belknap Long vom 23. Juni 1923. Und in seiner Erzählung The Festival, ebenfalls aus dem Jahr 1923, schreibt er: Hinauf, hinauf, hinauf glitten die unheimlichen Reihen, und ich sah, dass alle Reisenden sich vereinten, als sie eine Art Brennpunkt aberwitziger Gassen auf dem hohen Hügel im Ortskern zustrebten, auf dem eine große weiße Kirche thronte. Ich hatte sie vom Hügelkamm aus gesehen, während ich in der frühen Abenddämmerung auf Kingsport herabblickte, und mich schauderte, weil Aldebaran einen Moment lang auf dem geisterhaften Kirchturm zu balancieren schien.
My life lies not among people, but among scenes. My local affections are not personal, but topographical and architectural. I am always an outsider to all scenes and all people, but outsiders have their sentimental preferences in visual environment. I will be dogmatic only to the extent of saying that it is New England I must have, in some form or other. Das stammt aus einem Brief an Lillian Clark vom 29. März 1926.
Und ich bin Axel und ich begrüße euch heute wieder zu einer neuen Episode von den Arkham Insiders.
Ich bin Mirko auf ArkhamInsiders.com. 1922, Lovecraft reist immer noch durch den Nordosten Amerikas. Und wie wir gehört haben, ging es im Dezember nach Boston, wo er an einem Treffen des Hub Club teilnahm und einige alte Freunde wieder traf. Er fuhr um den 16. oder 17. herum zum ersten Mal nach Salem. Natürlich hat ihm Salem ziemlich gefallen, denn da steht eine ganze Menge Architektur aus seinem geliebten 17. Jahrhundert rum. Und nicht zu vergessen die Hexenprozesse natürlich, das Witch House von 1642. Aber trotz der besonders finsteren Vergangenheit ist in den überlieferten Briefen aus dieser Zeit von Salem zwar schon die Rede, aber weniger. Begeisterung ja, aber ein anderer Ort in Massachusetts hat Lovecrafts Begeisterung voll und ganz entfacht.
Ja, in Salem nämlich erfuhr er wohl von Einwohnern, dass es ein Stück weiter nördlich noch einen Ort gäbe, der wohl noch idyllischer sei als Salem. Lovecraft zögerte natürlich nicht, bestieg einen Bus und, so drückt er sich aus, fand sich in einer der prächtigsten Gegenden wieder, von der ich je geträumt hatte, und ausgestattet mit den stärksten ästhetischen Eindrücken, die ich seit Jahren empfangen hatte. So schrieb er es dann später etwa 3 Wochen an seinen Freund Reinhard Kleiner. Und bei diesem Ort handelt es sich natürlich um das legendäre Marblehead. Wir haben es eben schon auch in den Zitaten erwähnt, beziehungsweise da haben wir darauf abgezielt, und das ist die Marschrichtung für heute. Wir werden uns in diesem Podcast über Marblehead unterhalten. Aber was macht Marblehead eigentlich so besonders, Mirko?
Marblehead ist ein sehr, sehr alter, sehr geschichtsträchtiger Ort. 1629, die ersten Siedler tauchen dort auf. Joseph Dolliver hat eine Plantage dort gegründet, und auf dem Gebiet da gab es einen Indianerstamm von den Naumkeag, die aber durch 2 von weißen Siedlern eingeschleppte Pockenepidemien zwischen 1615 und 1633 komplett ausgerottet worden sind. Marblehead war auch unter dem Namen Marvelhead, Marble Haber, wie Captain John Smith es genannt hat. Und denn es gibt halt einen großen Granitfelsen, den die Siedler irrtümlich für Marmor hielten. Oder der Ort wurde auch Foy genannt, nach Siedlern aus Foy in Cornwall. Dann hat das Ganze als Fischereidorf angefangen, also vorgelagert vor Boston und Salem, und man hat dort hauptsächlich Dorsche gefangen. 1649 wurde der Ort dann verselbstständigt. Zwischen 1690 und 1750 gab es eigentlich kaum nennenswertes Gemeindeleben, da die Bewohner eher ein loser Zusammenschluss von Individuen waren. Vor der amerikanischen Revolution erlebte die Stadt einen soliden Wohlstand. Dann kam der Unabhängigkeitskrieg, und die Seeleute von Marblehead stellten tatsächlich die USS Hannah Und damit wurde quasi die USS Navy gegründet. Man sagt, Marblehead ist auch der Geburtsort der Navy. Seeleute aus Marblehead waren auch an der Flucht der Kontinentalarmee nach der Schlacht von Long Island beteiligt und brachten George Washington 1776 über den Delaware River für den Angriff auf Trenton. Nach dem Krieg war wie die Fischerei wieder sehr, sehr stark, bis dann 1846 im September ein Sturm einige Schiffe zerstörte und 65 Seeleute starben und die Fischerei dann an Bedeutung verlor. Im spätestens 19. Jahrhundert nochmal ein kurzer wirtschaftlicher Aufschwung durch Schuhfabriken. Es gibt dort einen Yachthafen und schließlich in der Belle Époque des frühen 20. Jahrhunderts haben sich dort wahnsinnig viele Yachtclubs gegründet. Nach dem Zweiten Weltkrieg bis 1970 war Marblehead eher eine Schlafstadt von Boston und Salem. Das liegt 20 Kilometer nördlich von Boston, wohin einige Busse fahren. Marblehead selbst hat keinen Bahnhof mehr. Interessant vielleicht noch, 1819, also in H.P. Lovecrafts Geburtsjahr, war die Bevölkerung bei 8202 nach dem Zensus. 1920 bis 1930 entwickelte sich die Bevölkerung von 7324 auf 8668, also relativ stabil. 2010 lebten nach dem Zensus etwa gerade mal 20.000 Einwohner da. Das Ganze ist eine vorgelagerte Halbinsel und es gibt einen riesengroßen Felsen, einen sogenannten Isthmus, und das ist der Marblehead Neck. Es wurden über 10 Filme dort gedreht, unter anderem auch die Hexen von Eastwick. Und es gab eine Menge berühmte Persönlichkeiten, die dort geboren wurden oder dort leben. Nur mal ein paar genannt. Das wären zum Beispiel der berühmte Eugene O'Neill, Estelle Parsons, die den Oscar für eine Nebenrolle in Bonnie und Clyde bekommen hat, der Rockmusiker Frank Black, ein Olympia-Dritter von 2008, Shalane Flanagan, die Schriftsteller Catherine Ho, Julia Glass, Ruth Edna Kelly, Harley Camelman und Peter Lynch sind dort zu finden.
Ja, so eine bewegte Geschichte für so ein kleines Städtchen. Zu der Lage kann man allgemein noch sagen, es stellt so ein Glied einer Kette einer ganzen Menge von reizenden Küstenorte im nördöstlichen Massachusetts dar. Und zu den Nachbarorten zählen relativ bekannte Fischerdörfer, Ferienorte und Künstlerkolonien wie etwa Rockport, Gloucester, Magnolia, das hatten wir auch schon erwähnt, Salem, das hast du gesagt, das ist rund 4 Meilen südwestlich von Marblehead. Und von dort ist es dann auch nicht mehr weit zur Hauptstadt des Bundesstaates Boston. Ja, ganz allgemein noch zum Erscheinungsbild. Es erstreckt sich auf einer felsigen Halbinsel im Atlantik. Den Isthmus hast du schon erwähnt. Das ist eine relativ bewegte, felsige Landschaft und das spiegelt sich natürlich auch in der Anlage der Straßen und auch der Architektur wider, die terrassenförmig den Hügel emporsteigt. Es muss wohl über eine sehr pittoreske Silhouette verfügen, die den Architekten William Truman Eldridge 1918 dazu veranlasste, sich zu äußern, dass das im Prinzip eine Skyline ist, die im ganzen Land konkurrenzlos dasteht.
Befragt nach seinen Lieblingsorten in Neuengland, setzte H.P. Lovecraft natürlich Providence an erster Stelle, aber auf dem zweiten Platz kam sofort Marblehead, Massachusetts. Wer ihn auf Marblehead gebracht hat, wissen wir allerdings nicht genau. Wir vermuten allerdings, dass er bei seinen zahlreichen Forschungen über Neuengland und die Geschichte des Landes zwangsläufig auf Marblehead stoßen musste. Es hat eine wirklich sehr bewegte Vergangenheit. Einige seiner Kollegen haben ihn vielleicht auch auf diese Stadt aufmerksam gemacht. In einem Brief von dem 11. Januar 1923, wo er noch ganz unter dem Eindruck seines Besuchs in Marblehead stand, schreibt er an Reinhard Kleiner: Marblehead, whose antique quaintness was particularly recommended to me. Also wurde ihm empfohlen. Und wir waren so frei, eine E-Mail an Donovan K. Laux zu schreiben, der die Seite hplovecraft.com macht. Das ist eine der besten Internetressourcen, die es überhaupt gibt. Wir haben es schon einige Male erwähnt. Und er hat einen ganzen Aufsatz über Marblehead geschrieben. Antique Dreams, Marblehead and Lovecraft's Kingsport. Darüber werden wir auch noch gleich sprechen. Aber Donovan K. Laux hat gesagt, es ist schwer zu sagen, woher er es wusste. Angeblich wusste er, bevor er 1922 dort eintraf, tatsächlich gar nichts von Marblehead. Aber er schreibt an Reinhard Kleiner, it was particularly recommended to me. wir dürfen weiter spekulieren.
Ja, diese Äußerung bezieht sich auch auf das, was S.T. Joshi in I Am Providence geschrieben hat. So habe ich das ja auch wiedergegeben. Danach hörte es sich tatsächlich so an, als hätten ihm irgendwelche Leute in Salem davon berichtet und er hat sich einfach kurz entschlossen in den Bus gesetzt und ist dann die Küste ein Stück weit nach Norden gefahren und dann dort in Marblehead im Prinzip aus dem Bus gekugelt und hat geglaubt, er ist in einer komplett anderen Welt wieder.
Ja, das stimmt. Also er nahm den Bus und Zitat aus dem Brief an Reinhard Kleiner wurde praktisch in die wundervollste Gegend, die ich jemals erträumt habe, geboren, sagt er. Die Gegend vermittelte mir die stärkste ästhetischste Impression, die ich seit Jahren erfahren habe. Das hast du ja auch schon zitiert.
Ja, was du gesagt hast, finde ich auch noch bemerkenswert. Das muss man sich einfach mal klar machen. Marblehead kam wirklich direkt nach Providence. Wir haben jetzt schon einige Städte erwähnt, denen Lovecraft sehr zugetan war, aber im Prinzip nichts reicht da an Marblehead heran. Und er hat es so ausgedrückt: Wäre ich nicht durch Geburt und lebenslangen Aufenthalt an Providence gebunden, würde ich gerne im historischen Marblehead, Massachusetts, wohnen. Das korrespondiert bemerkenswerterweise mit einer Aussage des britischen Architekten Norman Foster, der einen Text über Architektur allgemein in Neuengland geschrieben hat. Und er hat sich dort so geäußert: Neuengland, sagte man damals wie heute, ist für viele Amerikaner der Platz, an dem sie am liebsten leben würden, wenn sie nicht woanders ihr Geld verdienen müssten. Und das trifft ja so ein bisschen auch auf dieses Statement von Lovecraft zu.
Unbedingt. Er war von Marblehead hinweg. Ein Zitat ebenfalls aus dem Brief. Selbst jetzt noch ist es für mich noch so schwer zu glauben, dass Marblehead existiert, außer vielleicht in einem fantastischen Traum. Es ist so gegensätzlich zu allem, was man heutzutage erlebt. Es war für ihn wie ein Traum.
Ja, das Schöne ist, dass wir gar nicht bis in den letzten Winkel dieses Geheimnisses vordringen können, weil es ist sprichwörtlich eine Liebe, die ihn dazu erfasst hat. Und das klang ja auch schon in deinem Eingangszitat an. Es ging Lovecraft nicht um irgendwelche Leute und er wäre sofort dahin gezogen, wenn sich ihm eine greifbare Möglichkeit ergeben hätte. Ganz gleich, ob er da irgendwen gekannt hätte oder noch kennengelernt hätte. Marblehead vereinte für ihn alles, was ihm im Prinzip lebenswert erschien und im Speziellen natürlich die Vergangenheit von Neuengland. Teilweise fehlen mir da auch die Worte und ich bin geneigt, auch mich Marco Frenschkowski anzuschließen, der beispielsweise sagte, Lovecrafts Vision ist nicht objektivierbar. Sie kann nicht einfach durch einen Besuch der Stadt wiederholt werden. Und wie gesagt, ich habe den Begriff Liebe verwendet. Wir haben es hier wirklich mit ja, einer Gemütsäußerung zu tun, vor der irgendwo alle rationalen Erklärungsmodelle irgendwann die Waffen strecken müssen. Es sind natürlich einige Fakten einfach festzuhalten, wie Lovecraft Marblehead kennengelernt hat. Das muss natürlich ein perfekter erster Moment gewesen sein. Und so war es auch. Stimmung, Zeitumstände, persönliche Aufnahmefähigkeit, das alles muss äußerst günstig gewesen sein und reiht sich, wenn natürlich längst nicht so stark ein in die Reihe der Erlebnisse, wie er sie auch beim Anblick der Skyline von New York hatte oder wie wir es auch bei den bisherigen Touren in New Hampshire und Massachusetts erlebt haben.
Was wirklich interessant ist, denn er war bloß ein paar Stunden dort. Er hatte gar keinen so langen Aufenthalt, aber es muss ihn geflasht haben, dass er davon sogar geträumt hat. Und was interessant ist, du sagtest gerade, der Anblick der Skyline von New York, die hat er ja mit einer danzanischen Fantasie verglichen. In den bekannten Briefen ist von Danzani komischerweise gar nicht die Rede. Das muss eine ganz eigene Qualität gehabt haben. Er vergleicht überhaupt gar nicht zu irgendwelchen Fantasiegebilden, obwohl, wenn wir die Briefstellen, denen wir uns jetzt auch noch gleich widmen werden, lesen, dann merkt man sehr schnell, das Ganze ja ist für ihn schon überirdisch, aber er vergleicht es nicht mit Danzani Magen, die er hat an Kleiner und Galpin im 1923 im Juni einen Brief geschrieben, in dem, da geht es auch wieder nach Marblehead, aber vorher war er in Salem. Und wenn man sich diese Landschaftsbeschreibungen und Stadtbeschreibungen von Salem durchliest, hat man teilweise das Gefühl, man liest einige Seiten aus den Willows von Arthur Machen oder die Landschaftsbeschreibungen von William Hope Hodgson in Das Haus an der Grenze. Das ist also sehr stark, aber an Marblehead kommt trotzdem nichts ran. Er beschreibt ein bisschen von der Geschichte Marbleheads in seinem Brief an Kleiner und vergleicht die engen Gassen und verwinkelten Häuser, die teilweise sogar überstehenden Giebel mit den alten Gothic Towns wie Nuremberg in Bavaria. Das schreibt er wirklich so, Nuremberg in Bavaria.
Okay,
Wo das Auge hier,
das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Das ist ja sehr
ja,
interessant.
das ist sehr interessant. Old Gothic Towns wie Nuremberg in Bavaria, wo das Auge schmale Gebäude betrachten kann, die übereinander gestapelt in allen Winkeln und Stockwerken wie Kinderbauklötze erscheinen. Übertroffen wird alles mit einem Labyrinth aus scharfen Giebeln, hohen Spitzen und funkelnden Wetterfahnen.
Ja, bemerkenswert. Was du eben sagtest, dass Marblehead eine eigene Qualität hat, da wollte ich noch einschieben. Das ist vielleicht jetzt der richtige Zeitpunkt. Wenngleich er es nicht mit irgendwelchen Fantasiegebilden verglichen hat und auch seine favorisierten Autoren da nicht mit ins Spiel gebracht hat. Er hat nachher Marblehead durchaus als Referenz, aber für andere Orte benutzt. Und der Eindruck muss so stark gewesen sein, dass er es eben auch später als Vergleich herangezogen hat. Er hat ja zum Beispiel 1929 eine Tour durch Virginia gemacht und dort hält er in einer anschließenden Reisebeschreibung über folgende Orte fest, zum Beispiel über Falmouth, das sei ein Virginian Marblehead. Über die Stadt Yorktown äußert er sich: Sie entspricht genau einem südlichen Marblehead, wenn ich über eine Benennung hinwegsehen darf, die ich bei vielen Gelegenheiten bis zum Überdruss verwendet habe. Denn die meisten der Gebäude stammen aus kolonialer Zeit. Und 1930, als er einen Ausflug nach Quebec machte, schreibt er über die Rue Petit Champlain: Folgen wir ihr, erblicken wir eine Straße ebenso anheimelnd wie irgendeine in Marblehead oder Charleston. Ja, Marblehead ist überall, kann man sagen, ist lebendige Vergangenheit.
Es ist eine konstante Vergleichsgröße für ihn. Er schreibt auch, das Wunder ist ganz einfach dies. Jetzt, in diesem Moment, das Marblehead aus der georgianischen Zeit von 1770 ist intakt und unverändert vorzufinden. Ich übertreibe nicht. Mit ruhiger Gewissheit kann ich sagen, dass General Washington morgen auf dem Rücken eines Pferdes die Straße herunterreiten könnte, ohne dass es jemanden befremden würde.
Ja, die Architektur, das ist natürlich das ganz, ganz große Thema in Marblehead. Ein Großteil der Gebäude, so wie Lovecraft sie sehen konnte, als er zu seiner Zeit dort war, stellte den Typ des mit Schindeln gedeckten und verschalten Holzhauses mit Sattel- oder Mansarddach dar, gemauerter Schornstein obendrauf. Es existieren zwar noch einige Häuser aus der Zeit vor 17. Doch datieren die meisten Bauten ungefähr aus der Mitte des 18. Jahrhunderts. Und das war natürlich die Zeit, die Lovecraft am meisten interessierte. Und wo immer er kann, versucht er ja auch einzelne Häuser so weit zurückzudatieren, wie es überhaupt geht. Und wir finden auch eine entsprechende Stelle in The Festival über Kingsport, das wir uns teilweise als Marblehead vorstellen müssen. Da heißt es: Und jetzt erfreute ich mich darauf, an die Tür meiner Angehörigen zu klopfen, dem siebten Haus zur Linken in Green Lane mit dem alten Spitzdach und vorspringendem zweiten Stock vor 1650 erbaut. Also sei es mal dahingestellt, ob es in Marble tatsächlich noch ein derart altes Gebäude gibt. Die Besiedlung begann ja überhaupt erst 1629. Haben wir hier doch ein weiteres wichtiges architektonisches Merkmal, nämlich das vorkragende obere Stockwerk. Und dieser Umstand spielt ja auch in The Festival eine bedeutende Rolle. Dort rücken ja die Häuser dann in den oberen Stockwerken so nah zusammen, dass der Erzähler glaubt, durch eine Art Gang oder Tunnel zu gehen. Das ist ein Merkmal, das überhaupt einige der bekanntesten Beispiele kolonialer Architektur der Vereinigten Staaten noch aufweisen, wie beispielsweise das John Ward House in Salem, jetzt sind wir wieder in Salem, aber auch das dortige Turner House, weithin bekannter als das Haus der Sieben Giebel. Und nicht zuletzt haben wir dieses Merkmal auch bei dem sehr geschichtsträchtigen Paul Revere House in Boston.
Wir müssen vielleicht noch erwähnen, dass er am 17. Dezember 1922 in Marblehead angekommen ist, und zwar in der Zeit am frühen Abend. Und was du gerade sagtest, das 18. Jahrhundert, was so wichtig ist, da schreibt er: Es ist ein Traum, ein grotesker und unglaublicher Anachronismus eines Künstlers oder Antiquars, Fantasie, die aus seinem Hirn genommen und zur öffentlichen Inspektion ausgestellt wurde. Es ist das 18. Jahrhundert. Hier sind keine modernen Geschäfte oder Theater und ich konnte auch kein Kino entdecken. Die Bahnlinie ist so weit von der Stadt entfernt, dass man ihre Existenz vergessen hat. Die Geschäfte haben schmale Fenster und die Leute sind alt. Die Zeit vergeht sanft und langsam hier.
Ja, wir haben zum einen mal die Stellen, die von ihm selbst stammen, aber dann natürlich kommen auch wieder seine Freunde und ganz besonders seine Frau Sonja ins Spiel. Sie schreibt nämlich, Howard war ein großer Liebhaber und Bewunderer fächerförmiger Eingänger und kleiner Fenster mit Butzenscheiben und sandte mir Ansichtskarten, wann immer er etwas in der Art fand. Also mit diesen fächerförmigen Eingängen meinte sie wahrscheinlich die Oberlichter. Es sind im Prinzip zwei Richtungen, die Lovecraft schätzte. Da haben wir einmal den sehr einfachen, auf das Notwendigste beschränkten Kolonialstil der ersten Periode zwischen 1626 und 1725. Und in diesem Stil gibt es bis heute noch die meisten Häuser tatsächlich im Essex County. Das ist dieser Bezirk, über den wir jetzt reden, in Massachusetts. Und die zweite Richtung war, das ist das, was du eben erwähnt hast, Mirko, da ging es überhaupt erst mit Architektur los im Sinne künstlerischen Bauens. Das ist dann dieser legendäre georgianische Stil, den wir immer wieder bei Lovecraft treffen, der zwischen 1714 und 1830 populär war, benannt nach den vier englischen Königen, die aus dem hannoverschen Haus stammten. Und dieser Stil zeichnet sich durch eine ausgesprochene Symmetrie aus, im Gegensatz zur asymmetrischen Bauweise des 17. Jahrhunderts. Und hier haben wir dann eben diese sehr dekorativen Eingangssituationen mit klassizistischen Säulenordnungen, Bedachungen und Oberlichtern in Form von Dreiecks- und Rundgiebeln, mit denen Marblehead mehr oder weniger auch gepflastert ist.
Ja, zu seiner Ankunft sagte er, ich kam in der Dämmerung nach Marblehead und bestaunte die altehrwürdige Magie. Ich ging die gewundenen Straßen hoch, von denen nur manche von einem Pferd erklommen werden können, oder kaum, dass zwei Wagen aneinander vorbeikommen. Ich sprach mit einem alten Mann und schwelgte in alten Szenen, kletterte atemlos über die harschen, verschneiten Felsen auf die windige Höhe, wo kalte Winde über desolate Dächer wehten und böse Vögel über einen verlassenen, zugefrorenen Tümpel schwebten. Oben auf dem Gipfel Old Burying Hill, wo alte Grabsteine durch den jungfräulichen Schnee wie verrottende Fingernägel eines begrabenen Giganten nach oben zu greifen schienen. Auch sehr detailreich und sehr eindringlich geschildert.
Genau.
Das muss ein unglaublicher Anblick gewesen sein. Und man kann sich das wirklich vorstellen, diese Kulisse, schon so ein bisschen Dunsanian, ja, er kommt in der Abenddämmerung an, es hat geschneit, es ist kurz vor Weihnachten, das darf man ja auch nicht vergessen. Ja, also eine gewisse Atmosphäre. Er war ja ein Weihnachtsliebhaber, das hatten wir ja schon auch erwähnt in unserer Weihnachtsfolge. Und dann schreibt er, ich habe Marblehead gesehen und bin hellwach durch die Straßen des 18. Jahrhunderts gegangen. Und der dies gesehen hat, kann nimmer mehr modern sein.
Ja, wir müssen es an dieser Stelle natürlich auch einfach nochmal ganz klar sagen. Darauf zielte auch das Zitat ab, was ich am Eingang gesagt habe. Marblehead ist ganz, ganz wichtig für die Geschichte The Festival, die wir natürlich jetzt hier nicht weiter besprechen können. Da müssen wir euch einmal mehr wieder vertrösten. Aber The Festival ist im Prinzip die Marblehead-Geschichte. Der Ort heißt dort Kingsport und Kingsport, sicher, das finden wir auch immer wieder in anderen Erzählungen erwähnt, zum Beispiel The Silver Key, The Strange High House in the Mist, The Dream Quest of Unknown Kadath bis hin zu The Shadow over Innsmouth, aber The Festival erfüllt eben die Bedingungen, die du jetzt auch genannt hast. Es spielt im Winter, es hat geschneit, es ist die Weihnachtszeit und man findet tatsächlich teilweise konkrete Hinweise auf existierende Gebäude in Marblehead, die Lovecraft kannte, die ihm als Inspiration gedient haben und über die er sich auch in Briefen geäußert hat.
Ja, beispielsweise im Juni 1923 kehrt er nach Marblehead zurück. Und es ist vielleicht wichtig zu erwähnen, dass er im Laufe seines Lebens, nachdem er diese erste Begegnung hatte, mindestens 20 Mal nach Marblehead gereist ist. So jedenfalls die Schätzung von Donovan K. Lukes. Also das ist nicht einfach mal gesehen und toll gefunden, sondern zwischen 1922 und 1936 20 Mal in Marblehead gewesen.
Ja, auf jeden Fall. Also das hat er auch mit keinem anderen Ort nochmal wiederholt.
Richtig.
Deswegen sagte ich, es kommt direkt nach Providence.
Definitiv. Und wie gesagt, er kehrt 1923 im Juni, also in einer völlig anderen Jahreszeit zurück. Also er sieht das ganz andere Marblehead und schreibt am 23. Juni an Frank Belknap Long, dass er wieder ins ewige magische Marblehead gefahren ist. Diesmal hatte er Gelegenheit, das Lee-Anwesen, also Lee Mansion, zu besuchen, wo er den echt britannischen Geist des alten Neuengland atmen durfte. God save the King in Großbuchstaben. Das Haus wurde von zwei alten Marblehead-Leuten betrieben, die ihm zu seiner Verzückung eröffneten, dass er noch längst nicht alles von Marblehead gesehen habe. Und dann schreibt er noch: Der Rest dieses Ausflugs ist Poesie. Ich ging fast besinnungslos vor Müdigkeit durch dieses seltsame Reich einer halb vergessenen Vergangenheit. Und später wurde mir klar, dass ich es übertrieben habe. Also damit meinte er, es ein bisschen schnell gelaufen. Und dann kommt ein interessanter Absatz: Hinauf, 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 die schmale, unbefestigte, hügelige Straße zu den altertümlichen, altmodischen Nebenwegen, Höfen und Gassen ohne Bürgersteig, Lichter oder plumpe Reihe an Reihe koloniale Türeingänge, von der Straße nur durch grobe Eingangsstufen oder mit einem eisernen Geländer versehenen Stufen oder durch kleine Terrassen, in denen Gras oder Kräuter wachsen, durch die Katzenstreifen, Hügel, wie sie vor 200 Jahren waren, vermooste Eindämmungen aus großen Steinen, die von der Herrschaft King Williams und Queen Annes berichten können. Hinauf, hinauf, hinauf,
Ja, wollte
wie
ich,
bei The Festival.
wollte ich eben sagen. Das ist genau das Zitat, was ich am Eingangs gebracht habe, und das übernimmt er dann aus dieser Briefstelle. Und so haben wir das an mehreren Orten, oder an mehreren Stellen auch insgesamt bei Marblehead.
Das war wirklich so, dass die Beschreibung, dieser Eindruck, dieser erste Eindruck, den er hatte, als er in Marblehead war. Und er schreibt an Richard Eli Morse am 17. Oktober 1933: Zu The Festival. Die Geschichte ist ein Versuch, das Gefühl wiederzugeben, das ich hatte, als ich Marblehead zum ersten Mal gesehen habe, im Sonnenuntergang unter dem Schnee.
Ja, diese Jahreszeit ist sehr wichtig. Wir hatten das jetzt schon einige Male erwähnt, und auch W. Paul Cook erinnert sich in seinen Memoir an gemeinsame Ausflüge mit Lovecraft, die sie 3 Jahre hintereinander jeweils einen ganzen Tag an die Nordküste Massachusetts geführt haben. Und bei Marblehead war es tatsächlich so, dass sie ganz bewusst einen trüben und regnerischen Tag abgewartet haben, weil sowohl Lovecraft Marblehead bei so einer entsprechenden Witterung kennengelernt hatte, als auch Cook. Und dieses Gefühl wollten sie sich beide wahrscheinlich bewahren und haben eben auf so einen eher Schlechtwettertag gewartet.
Großartig, oder?
Ja.
Ich finde das wirklich großartig. Er schreibt auch später: Gott, wie sollte ich jemals meinen ersten betäubenden, flüchtigen Eindruck von Marbleheads zusammendrängenden und altertümlichen Dächern unter dem Schnee im goldenen Sonnenuntergang um 4 Uhr nachmittags am 17. Dezember 1922 vergessen? Ich wusste nicht, bis eine Stunde bevor ich eintraf, dass ich einen solchen Ort wie Marblehead erblicken werde. Und mir war bis eben zu diesem Moment nicht klar, wie groß das Wunder sein würde, das ich sehe. Ich muss diesen Augenblick festhalten. Ungefähr 4:05 bis 4:10 nachmittags am 17. Dezember 1922. Der gewaltigste emotionale Höhepunkt meines fast 40 Jahre währenden Lebens. Wie ein Blitz traf mich die Vergangenheit Neuenglands, die Vergangenheit des alten Neuenglands, die Vergangenheit des Angelsachsentums und der westlichen Welt wehte durch mich und enthüllte mir mit enormer Absolutheit alles in einer Art, wie ich es zuvor und seither nicht wieder erlebt habe. Das war der Höhepunkt meines Lebens. That was the high tide of my life.
Ja, Marco Frenschkowski hat das auch so schön zusammengefasst, wenn er schreibt: Es handelt sich dabei um eine klassische visionäre Erfahrung, bei der die Umwelt nicht ausgeblendet wird, sondern als äußerer Auslöser einer Schau der Ganzheit induziert, die sich bei Lovecraft wesentlich in Bilder des Stroms der Geschichte kleidet. Also das ist genau das, was du vorgetragen hast.
Man kann es wirklich nicht mehr wirklich übertreiben. An August Derleth am 19. Oktober 1926 schreibt er: Ich kann mir nichts Schöneres in Amerika vorstellen als einen der malerischsten Seehäfen der Küste Neuenglands, der nahezu mehr als ein Jahrhundert geschlafen hat. Würde ich nicht so an Providence hängen, Durch Geburt und lebenslanges Wohnen würde ich liebend gern im alten Marblehead leben. Das hast du, glaube ich, auch gerade gesagt, ne?
Ja.
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir haben es erwähnt und wir lassen uns von der Begeisterung Lovecrafts ein bisschen mitreißen, dass Marblehead für ihn das Besondere war.
Ja, und das ist eine Meinung, mit der stehen weder wir noch Lovecraft alleine da. Der bereits erwähnte Architekt William Truman Eldridge hat 1918 eine Monographie herausgebracht, die nennt sich Marblehead, Its Contribution to 18th and Early 19th Century American Architecture. Und dort schreibt er, Marbleheads Beitrag zur Geschichte und Legende Amerikas stehen in keinem Verhältnis zu seiner Größe und seinem Wohlstand. Und viele seiner Männer und Frauen zählen zum besten Erbe des Landes. Und in Bezug auf die Tatsache, dass Lovecraft mindestens 20 Mal diesen Ort aufgesucht hat, schreibt Eldridge halt auch, Laien sollten wenigstens einen ganzen Tag für den Besuch Marbleheads einplanen. Mhm. Spezialisten oder Fachleute, aber mindestens eine Woche.
Wenn es nicht so teuer wäre. Auf einer Postkarte vom 6. Juli 1923 schreibt er noch aus Marblehead an Annie Gamble, Hotels sind exorbitant teuer. Leslie $25 pro Woche, Oceanside auf dem Neck $35 pro Woche. Glover Inn $25. Aber in einem malerischen Haus auf der Front Street gibt es Old Miss Bixby. Die Witwe des Künstlers, der das Stadtwappen von Marblehead entworfen hat, berechnet für ein einfaches, aber sehr schönes Zimmer $8 pro Woche. Leider ist nicht überliefert, ob er wirklich dann zu Miss Bixby gegangen ist.
Ja, Marblehead, das ist natürlich feinster Neuengland-Adel, aber wir dürfen auch nicht diejenigen Stimmen verschweigen, die sich vielleicht nicht ganz so positiv dazu äußern. Es gibt einen Beitrag auf einer Webseite, der nennt sich Six Boring New England Destinations Made Awesome by H.P. Lovecraft. Und dort, wo wir jetzt schon beim Einkommen oder bei Zahlen und Gehältern sind, da heißt es, dass die Miete relativ günstig zu betrachten ist, wenn man über ein durchschnittliches Einkommen von über $70.000 verfügt. Und der Autor beendet dann, das ist so ein bisschen so ein satirischer Text, seinen Abschnitt über Marblehead mit der Hoffnung, dass die großen Alten aus dem Atlantik aufsteigen werden und washing that whole fucking town into the sea.
Oh nein. Ja. Nein, natürlich
aber
ist es teuer.
Gesagt, das, ja.
Ja. Ich meine, der amerikanische Adel trifft sich ja auch auf Martha's Vineyard. Und das muss wirklich teuer sein. Dagegen ist Marblehead noch harmlos.
Es gibt, aber, ja, es gibt ja natürlich noch andere Stimmen, die das ganze Web davon ist voll. Zum Beispiel im Yankee Magazine Neuenglands Prettiest Towns. Da finden wir Marblehead überall vertreten. Also es ist natürlich legendär, nicht nur für Neuengland, sondern überhaupt für Liebhaber ja, gediegener kolonialer Architektur und eines recht bequemen Lebenswandels.
Wir müssen noch kurz, ganz kurz über Kingsport sprechen. Kingsport, die Stadt, die ja in verschiedenen Stories H.P. Lovecraft, genau wie Arkham, immer wieder erwähnt wird. Kingsport, sagt man, es ist Marblehead, Marblehead ist Kingsport. Am 6. November 1931 schreibt er an August Derleth, Arkham erinnert an Salem. Allerdings hat Salem kein College. Während Kingsport an Marblehead erinnert. Und an Emil Petaia schreibt er am 29. Dezember 1934, mein fabelhaftes Kingsport ist eine Art idealisierte Version von Marblehead, Massachusetts. So, wann wird Kingsport das erste Mal erwähnt? Im Terrible Old Man. Und Donovan K. Lokes, clever wie er ist, sagt ganz klar, es gibt Leute, die versuchen, die Kingsport direkt mit Marblehead gleichzusetzen bereits 1920. Aber man darf nicht vergessen, dass Lovecraft erst 1922 in Marblehead gewesen ist. Das ist auch eine interessante Sache. Ja, Donovan schreibt auch, dass die Orte, die er, also die fiktionalen Orte wie Kingsport oder oder Arkham, das sind ja Amalgame von verschiedenen Orten. Providence und Salem, glaube ich, bringen sehr, sehr viel von Arkham. Marblehead, Kingsport wurde durch die Marblehead-Episode wesentlich konkreter dargestellt, wie in The Festival. Aber im Prinzip war Kingsport vor seinem Marblehead-Erlebnis.
Ja, aber nachher sind diese Erlebnisse halt immer weiter mit hineingeflossen. Aber es gibt außer The Festival eigentlich keine Erzählung, wo sich das dann nochmal so konzentriert hat oder wo auch so viele Gebäude vorkommen, die man doch mit relativer Wahrscheinlichkeit tatsächlich existierenden Gebäuden in Marvel zuordnen kann. Also wir haben es da in Kingsport, gibt es ja diese Kirche, die auf dem Hügel dort thront, und dafür könnte teilweise als Einfluss die St. Michael's Episcopal Church in Marblehead gedient haben. Wie die Kirche in The Festival verfügte auch sie über eine Krypta, in dem die besser gestellten Einwohner Marbleheads beigesetzt wurden. Der Old Burying Ground, den du schon erwähnt hast, der spielte natürlich eine Rolle. Das sind so Spuren, die lassen sich zurückfinden, aber Donovan K. Lukes stellt halt ganz klar dar, es ist sicherlich falsch anzunehmen, dass das so eine 1:1 Übertragung gewesen ist. Also er bezieht sich da auch auf einen bestehenden Text, wo der Autor das versucht hat. Und die Rechnung geht im Endeffekt einfach nicht auf.
Wobei Donovan K. Lukes ganz Gentleman sagt, sowas ist denn, man darf diesen Fehler machen. Das ist vollkommen in Ordnung und solche Texte sollte man sich trotzdem durchlesen und nicht grundsätzlich verdammen. Ja, Axel, High Tide of My Life. Dieser Enthusiasmus, den werden wir nicht so oft bei Lovecraft antreffen. Hier ist er ja ganz aus dem Häuschen, um nicht zu sagen aus der Stadt und es kommt nicht mehr so häufig vor, dass er so außer sich gerät.
Das nicht, aber jetzt ist natürlich die Schwelle überschritten, wo er anfängt, Neuengland viel bewusster als noch in der Vergangenheit in seine Erzählung mit einzubauen, wo ihm eigentlich klar ist, dass der Horror in Neuengland liegt und im Prinzip bei ihm zu Hause direkt, dass er sich nur umschauen muss. Und das ist jetzt hier erreicht mit dieser Marblehead-Impression.
Ja, von hier aus beginnen die Geschichten wesentlich mehr Regionalkolorite zu bekommen. Und das macht ihn ja so einzigartig. Sein Enthusiasmus, er zieht irgendwann in den nächsten Jahren nach New York. Da sind die ersten Briefe, wir hatten es bereits in einigen Folgen vorher erwähnt, auch sehr enthusiastisch. Dann geht's ganz schief. Und als er wieder nach Providence zurückkehrt, ist dieser Enthusiasmus nochmal richtig spürbar. Denn das sind zwei Wendepunkte seines Lebens. Marblehead ist ein, wie wir finden, Wendepunkt in seinem Verständnis als Schriftsteller, als Regionalschriftsteller vor allen Dingen. Er hat hier sein Material gefunden, mit dem er seine Horrorgeschichten ausschmücken kann. Also ein magischer Ort, der ihn innerhalb weniger Stunden total in den Bann gezogen hat und sein Leben geändert, klingt sehr pathetisch, aber es hat tatsächlich einen Großteil seines Lebens geändert. Axel, kennst du auch solche Orte?
Nein, also in dieser Intensität ist mir das jetzt auf die Schnelle nicht bewusst. Allerdings kann ich dieses generelle Gefühl nachvollziehen, dass man so eine Art Schau erlebt, dass sich der Reiz eines bestimmten Ortes dadurch erschließt, dass man halt Einblicke in die Vergangenheit hat. Das hat viel mit natürlich auch Recherche oder Wissen zu tun. Das sind nicht einfach nur ein paar schöne Häuser, die man erblickt und wo man sagt, das gefällt mir jetzt einfach so als optisches Highlight. Das haben wir bei Lovecraft. Es spielt immer ganz klar ein Geschichtsbewusstsein hinein und ja, auch einfach Gespür für entscheidende historische Details, ne, die die Geschichte der Vereinigten Staaten beeinflusst haben. Dafür ist Marblehead auch ein großartiges Beispiel. Und das ist auf jeden Fall so eine Vorgehensweise, sich neue Städte oder Ortschaften zu erschließen, die mir auch sehr nahe liegt. Ich lese da gerne viel drüber. Ich tauche gern in die Vergangenheit ein. Und dadurch gewinnt das natürlich eine ganz eigene Qualität.
Ich habe ein paar Orte, die mich zwar nicht so in der Gewalt genommen haben wie H.P. Lovecraft durch Marblehead beeindruckt gewesen war, aber wenn ich so daran denke an Brügge, Brügge ist ein sehr schöner Ort. Es gibt ja diesen großartigen Film Brügge sehen und sterben mit Colin Farrell und Ralph Fiennes, wo er sagt, alles sieht wie ein verdammtes Märchen aus. Das kann ich bestätigen. Dann eine niederländische Festungsstadt, Bredevoort heißt die. Die ist für die Insiders immer interessant, denn Bredevoort ist eine sogenannte Bücherstadt. Es gibt ganze Menge Antiquariate dort. Es gibt diese Regale, wo da vorne eine Milchkanne steht und man schmeißt einen Euro rein und kann sich ein Buch aussuchen. Da ist ja viel los. An den richtigen Wochenenden sind dort Büchermärkte, wo auch deutsche Antiquariate vertreten sind. Es ist nah an der Grenze zu Deutschland. Das heißt, man kann da auch eine ganze Menge deutsche Literatur finden und eine Handvoll englischer H.P. Lovecraft-Romane, Geschichten. Bad Soden-Allendorf in Hessen gelegen, wurde Mitte des 17. Jahrhunderts total zerstört und quasi einheitlich wieder aufgebaut. Da ist auch die Zeit ein bisschen stehen geblieben. Und Dinkelsbühl und Rothenburg ab der Tauber, da habe ich auch so teilweise Erinnerungen dran. Das liegt auch daran, dass ich ja am späten Abend in beiden Städten gewesen bin. In Rothenburg ab der Tauber gab es einen tollen Rollenspielladen. Der war wirklich magisch. Und ja, Dinkelsbühl, da bin ich nach dem einen oder anderen Whisky dem Nachtwächter gefolgt. Und da gab es ein Kriminalmuseum. Es war ziemlich dunkel und, ja, wie der Jochen Malmsheimer sagt, ein illuminierter Schatten. Das reicht vielleicht nicht ganz daran. Aber wie du selber gerade eben sagtest, Axel, man kann das nachvollziehen. Und manche Städte vermitteln so ein gewisses Gefühl. Und ja, H.P. Lovecraft, der liebte Marblehead.
Zweifelsohne, um vielleicht nochmal bei den Vergleichsmöglichkeiten und da nochmal drauf zurückzukommen. Was mir aufgefallen ist, als es um diesen alten Friedhof da ging, also der geht zurück auf das Jahr 1638 und dient rund 600 Revolutionssoldaten als letzte Ruhestätte. Und das ist sicherlich auch einer der schönsten noch erhaltenen Friedhöfe Neuenglands. Der verfügt über sehr schön gut erhaltene Grabsteine. Die ältesten stammen sogar noch aus dem 17. Jahrhundert und weisen eine interessante barocke Grabsymbolik auf. Und die kam mir dann wieder bekannt vor, weil ich auch hier im Ruhrgebiet einige Friedhöfe aus dieser Zeit kenne, die größtenteils im Ruhrtal liegen. Bochum-Stiepel ist so ein ganz bekannter. Und das ist im Prinzip genau die gleiche Grabsymbolik. So diese Totenkopfdarstellung, die Engeldarstellung, Engelköpfe mit Flügel links und rechts. Ja, das ist eben, man muss halt einfach auch wissen, Neuengland hat in dem Sinne zu dem Zeitpunkt oder über die Zeit, über die wir sprechen, hat es noch keine eigene Architektur. Die stammte in diesem Fall aus England. Man findet natürlich auch andere Einflüsse, holländische, französische, aber das ist eben das europäische Erbe, das dort sichtbar ist bis in die heutige Zeit, wo es sich erhalten hat. Und Marblehead ist ein gutes Beispiel dafür.
Noch ein paar letzte Worte?
Von meiner Seite aus nein.
Aus einem Brief an Sonny Long vom 3. Juni 1923. Seitdem träume ich nur noch von Marblehead. Alte Straßen, Giebel und Schornsteine und das endlose Labyrinth mit Oberlichtern aus der Kolonialzeit versehenen Hauseingängen. Und ich träume von einer kleinen schwarzen Katze, die ich streichle. Eine schwarze Katze mit einem weißen Fleck auf der Nase und auf den Vorderpfoten. Die Katze war sehr verspielt. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Ich bin Mirko.
Ich bin Axel. Sehr cooles Zitat. Ich würde sagen, dream on. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
Wir sind die Arkham Insiders.
Auf arkhaminsiders.com.
Und tschüss.
Ciao.